Von Supercomputer über Teilchenbeschleuniger bis hin zur Krebsforschung. In der Helmholtz-Gemeinschaft wird an einer unglaublichen Bandbreite geforscht. Aber wie macht man komplexe Forschung verständlich, ohne sie zu verfälschen? Genau das ist die Aufgabe von Wissenschaftskommunikation. Und darüber sprechen wir heute mit Sebastian Grote. Er leitet die Kommunikation der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten Forschungsorganisation Deutschlands. Von ihm wollen wir wissen, welche Rolle spielt Wissenschaft im öffentlichen Diskurs und vor welchen Herausforderungen steht Wissenschaftskommunikation, gerade in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen. Ich bin Beatrix Thaar und sage herzlich willkommen, lieber Sebastian, im News Aktuell Podcast.
Danke für die Einladung.
Und ein ebenso herzliches Hallo geht an meinen heutigen Co-Host Janina von Jähringen. Hallo, liebe Janina.
Hallo, ihr beiden. Guten Morgen. Ich freue mich auf den Podcast mit euch. Sebastian, nach dem Studium hast du wie viele Geisteswissenschaftler erstmal im redaktionellen Bereich gearbeitet, aber nicht bei klassischen Medien, sondern bei Forschungseinrichtungen. Du hast unter anderem bei der DFG und schon damals bei Helmholtz hospitiert und warst 3 Jahre lang Redakteur an der Uni Köln. 2017 bist du zum Alfred-Wegener-Institut gewechselt, zuerst als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und danach hast du die Leitung der Kommunikation und Medien übernommen. Das Alfred-Wegener-Institut ist ein Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und du konntest in deiner Zeit auch an Expeditionen in der Arktis und in der Antarktis teilnehmen. Erzähl doch mal, was waren so deine Highlights in den 6 Jahren?
Ja, das Alfred-Wegener-Institut ist wirklich ein total faszinierendes Forschungszentrum. Die Polarregion und die Meere haben natürlich eine enorme Bedeutung für das Erdsystem, also für das Leben auf unserem Planeten. Wenn sich die Polarregionen ändern, Stichwort Gletscherschmelze oder Rückgang des Meereises, dann hat das Auswirkungen auf den ganzen Planeten. Aber es sind auch Sehnsuchtsorte der Menschheit. Wenn wir zum Beispiel an die großen Expeditionen denken oder auch sehen, wie viele Menschen heute in Küstennähe leben, sind es wirklich auch dankbare Themen für die Kommunikation. Und um den Auftrag zu erfüllen, also den Forschungsauftrag, betreibt das Alfred-Wegener-Institut eine ganze Infrastruktur mit Forschungsschiffen und Forschungsstationen. Und das Herzstück ist dabei der Forschungseisbrecher Polarstern. Das ist quasi ein Hightech-Labor auf See und im Eis natürlich auch, das fast das ganze Jahr unterwegs ist, entweder in der Arktis oder in der Antarktis. Eins der spannendsten Projekte, das ich auch begleiten durfte in der Kommunikation, war die sogenannte Mosaik-Expedition. Das war die größte Arktis-Forschungsexpedition aller Zeiten. Das war eine Expedition, die dauerte ein ganzes Jahr. Und das Ziel war wirklich einmal ganzjährig die Arktis zu erforschen. Weil normalerweise ist der Forschungseisbrecher immer nur in den Sommermonaten in der Arktis. Und im Winter ist die Arktis wirklich ein blinder Fleck. Das hat damit zu tun, dass es in der Arktis, die ja ein Ozean ist, keine ganzjährigen Forschungsstationen gibt. Während man in der Antarktis wirklich das ganze Jahr messen kann, hat man also aus den Wintermonaten in der Arktis kaum Messdaten. Und normalerweise ist das Meereis auch so dick, dass man mit dem Forschungseisbrecher auch gar nicht reinkommt in den Wintermonaten. Und deswegen gab es halt diese einjährige Expedition, bei der man sich einfrieren lassen hat im Meereis und dann mit der natürlichen Eisdrift, also mit der natürlichen Bewegung des Meereises über den Nordpol gedriftet ist sozusagen und nach vielen Monaten dann wieder rauskam aus dem Eis. Das heißt, man konnte da wirklich mal ein ganzes Jahr lang forschen. Wir haben auch auf dem Eis dann ein ganzes Forschungscamp aufgebaut mit verschiedenen Messstationen und sind halt an Daten gekommen, die es bis dahin so in diesem Umfang noch nicht gab. Und das war natürlich ein Riesenprojekt für die Kommunikation.
Aber auch was für eine Extremsituation, auch für die Mannschaft, die dann vor Ort ist, weil, also ich möchte gar nicht daran denken, wie viel an Vorbereitung das auch bedarf, gerade weil man das halt noch nie gemacht hat und in dem Moment, in dem man in dem Eis eingefroren ist, also gibt es ja auch kein Zurück mehr.
Genau, ja, also es gab tatsächlich ein Vorbild, das war Fridtjof Nansen, der Norweger, der das vor 130 Jahren gemacht hat, aber da wusste man noch gar nicht, ob man von solchen Expeditionen überhaupt lebend zurückkommt oder nicht, das war wirklich sehr riskant, also so schlimm ist es heute nicht mehr, aber auch diese Expedition wurde wissenschaftlich 10 Jahre lang vorbereitet und wir in der Kommunikationsabteilung haben auch naja, mindestens 2 Jahre vorher angefangen mit den Planungen, wie wir das Ganze angehen wollen. Wir haben zum Beispiel ein Filmteam an Bord gehabt. Da muss man natürlich erstmal auch ein Filmteam finden, das das mitmacht das ganze Jahr. Also die Crews, die wurden schon im Laufe des Jahres immer wieder mal ausgetauscht, aber man war schon mindestens so 2, 3 Monate an Bord und da mussten halt die nächsten nachkommen. Und wenn man erstmal an Bord ist, dann kann man auch, ja, wenn man jetzt ans Filmteam denkt, man kann dann nicht eben mal schnell in den nächsten Elektronikfachhandel gehen und noch irgendein Objektiv oder ein Kabel kaufen, das fehlt. Also man muss es wirklich sehr, sehr gut logistisch vorbereiten. Aber das ist uns wirklich gut gelungen und es kam danach auch wirklich eine tolle Dokumentation dabei heraus, die ja in der ARD gezeigt wurde, also im deutschen Fernsehen und dann später aber auch international in 170 Ländern, also fast weltweit.
Das ist ja auch eine sehr greifbare, dankbare dann tatsächlich Art der Kommunikation, ne? Also ich habe jetzt gerade fast schon gefroren, als du das erzählt hast. Deswegen, du hast ja dann 2023 den Sprung gemacht zur, ich sag mal, Mama, und bist da jetzt ja seit fast 3 Jahren Head of Communications. Wie war denn da der Wechsel für dich ins Hauptstadtbüro, ne, vom Eisbrecher?
Ja, genau. Also vielleicht, Mutter ist vielleicht nicht der ganz richtige Begriff. Also wir sind nämlich keine Organisation mit einer Zentrale, sondern die Helmholtz-Gemeinschaft ist ein Verein aus 18 rechtlich eigenständigen Forschungszentren, der sich aber in Berlin eine Geschäftsstelle leistet, die dabei unterstützt, Prozesse zu ermöglichen und halt auch die Kommunikation zu begleiten. Genau, und für mich war das der entscheidende Moment, als ich 2022 gesehen habe, dass es wirklich eine ganze Reihe an Krisen gab. Also wir hatten die Energiekrise kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir waren noch in der Corona-Krise und es waren wirklich, das war so diese Zeit der multiplen Krisen. Und die Helmholtz-Gemeinschaft geht ja diese großen Fragen unserer Zeit wirklich ganzheitlich an. Und da war wirklich der Sprung von einem Thema, von der Polar- und Meeresforschung, was wie gesagt ein super spannendes Thema ist, hin zu der, ja, vielleicht eher zu der Vogelperspektive, wo man sich die Themen wirklich auch nochmal multidimensional anschauen kann.
Du hast ja gerade jetzt schon kurz zwei, drei Sätze zur Helmholtz-Gemeinschaft gesagt. Mich würde aber mal interessieren, was ja grenzt euch ab oder unterscheidet euch auch von anderen Forschungsinstitutionen?
Genau, es gibt ja zum einen universitäre Forschung, das kennen halt viele, wenn man einfach an der Uni ist oder an einer Hochschule, dass dort ja nicht nur gelehrt wird, sondern auch geforscht wird. Und dann gibt es die 4 großen außeruniversitären Forschungsorganisationen. Und eine dieser Organisationen ist die Helmholtz-Gemeinschaft. Und ja, unser Markenkern ist, dass wir wirklich die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie zum Beispiel Klimawandel oder Energiewende, sehr breit angehen. Also sehr breit aufgestellt, auch von der Grundlagenforschung bis hin zur Anwendung und auch immer stark vernetzt. Also wir sind in 6 Forschungsbereiche aufgegliedert. Zum einen Erd- und Umwelt, dann Energie, Materie, Verkehr, Luftfahrt und Raumfahrt, Gesundheit und Information. Das sind die 6 Forschungsbereiche. Aber zwischen diesen Forschungsbereichen gibt es unglaublich viele Schnittstellen und Synapsen. Und das ist the place where the magic happens. Also wirklich, wenn EnergiewissenschaftlerInnen mit Erd- und UmweltwissenschaftlerInnen zusammen ein Projekt angehen, das ist das, wo Helmholtz wirklich stark ist.
Dann steigen wir jetzt ein bisschen tiefer ein in unser Thema dieses Podcasts, nämlich der Wissenschaftskommunikation als solche. Und vielleicht, um das Thema so ein bisschen einzuführen, wie würdest du denn Wissenschaftskommunikation definieren, beziehungsweise auch nochmal mitgedacht, wie unterscheidet sich diese Disziplin denn aus deiner Sicht von anderen Kommunikationsdisziplinen?
Ja, der klare Unterschied ist, es ist Kommunikation von Fakten und nicht von Meinungen oder von Markenbildung. Und das Ziel guter Wissenschaftskommunikation ist es vor allem, Wege und Lösungen aufzuzeigen, wie durch Forschung und Innovation unser Leben besser werden kann. Also das heißt, Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse hilft dabei, auf politischer, auf gesellschaftlicher, aber auch auf individueller Ebene kluge und auch manchmal mutige Entscheidungen zu treffen.
Die Medienbranche und damit auch die Kommunikationsbranche ist natürlich grundsätzlich im sehr starken Wandel. Nichtsdestotrotz kann man auch ganz klar sagen, dass sich explizit euer Bereich, die Wissenschaftskommunikation, in den letzten Jahren stark verändert hat. Und zwar einfach in der Präsenz, die sie in der öffentlichen Wahrnehmung einnimmt. Ein entscheidender Wendepunkt, das kann man vermutlich schon so sagen, war ja auch die Corona-Pandemie, in der einfach Wissenschaft eine viel stärkere öffentliche Stimme erfahren hat, als es noch davor der Fall war. Weil auf einmal hatten wir eine so Extremsituation, dass viele einfach nach diesen wissenschaftlichen Infos wirklich gelächzt haben und auch gemerkt haben, wie wichtig das ist, auch in solchen Spezialbereichen sehr gut informiert zu werden. Du stecktest da mittendrin. Kannst du uns so diese Veränderungen mal aus deiner Perspektive ein bisschen genauer skizzieren, wie du das einfach wahrgenommen hast, wie sich Wissenschaftskommunikation in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Jahren verändert hat?
Da ist die Corona-Pandemie wirklich ein gutes Beispiel. Wir hatten da die Situation, dass wir innerhalb von kürzester Zeit eine ganz neue Lage hatten in der Gesellschaft, die uns auch irgendwo überfordert hat. Und unsere Erfahrungen reichten eigentlich nicht mehr aus, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und um zu wissen, was jetzt genau zu tun ist. Und in dieser Phase hat ja unter anderem Christian Drosten seinen Podcast gestartet. Und anfangs war das ja noch wirklich dieser schnelle Überblick, was ist jetzt zu tun, wo stehen wir gerade, und später war das ja fast auf dem Niveau von Einführungsvorlesungen. Und wir hatten ja auch, wenn wir nochmal wirklich an die Situation denken, es gab ja einen ganz neuen Wortschatz auch. Es gab die 7-Tage-Inzidenz, Virusmutation, Varianten, Abstandsregelung, mRNA-Impfstoff. Das waren ja Begriffe, mit denen wir vorher die meisten Leute überhaupt nicht zu tun hatten. Und wir mussten dann ganz schnell diese Begriffe auch einordnen können und wissen, was ist denn jetzt eigentlich zu machen? Vor was für Herausforderungen stehen wir jetzt und welche Schritte müssen wir jetzt gehen? Und ich finde, dass die Wissenschaftskommunikation in dieser Zeit enorm dazu beigetragen hat, sehr schnell Wissen zu vermitteln, Wissen, das für uns als Individuen wichtig war, aber auch Wissen, das für politische Entscheidungen enorm wichtig war.
Aber ich sehe das jetzt auch immer noch, glaube ich, als Herausforderung, dass eben diese, ich nenne es jetzt mal, dieses Spannungsfeld, ne, zwischen einerseits so verständlich wie möglich für eben den Laien, die Laien zu formulieren, zu erklären, aber gleichzeitig eben nicht zu sehr zu verflachen und wegzulassen, ne? Also, und die Komplexität eigentlich dann doch möglichst zu vermitteln. Was waren denn da so eure Learnings? Ich glaube, das habt ihr sicher auch so wahrgenommen, oder davor steht ihr ja heute auch immer noch, wenn ihr Wissenschaftskommunikation betreibt.
In der Corona-Pandemie war es vor allem wichtig, dass wir auch erklären, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft. Weil da kam dann ja auch zum Beispiel, wir hatten Situationen, dass Preprints, also Studien, die noch in einem sehr frühen Stadium, also vor dem Peer Review, veröffentlicht wurden, also eigentlich noch, also es ist so, als wäre man mit einem Auto unterwegs, das noch gar nicht zugelassen ist, aber es kann trotzdem schon fahren. Das heißt, es waren Studien, die einfach auch schnell genutzt werden mussten, um ja die richtigen Schritte zu gehen, die dann aber vielleicht auch später überholt waren, weil wir auch eine neue Datenlage hatten. Und das war so die Situation, wo wir auch viel erklären mussten, wie funktioniert überhaupt das System Wissenschaft. Dass Fakten, die wir heute in Studien veröffentlichen, auch mit einer neuen Datenlage nochmal wieder überholt werden können. Und das war, wie gesagt, in der Zeit enorm wichtig. Und wir verstehen uns aber generell, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, als Übersetzer. Und wichtig ist dabei aber, es müssen nicht alle Menschen jede Studie bis im kleinsten Detail durchdringen. Das wäre unmöglich, aber wir müssen natürlich so weit die Mechanismen verstehen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können, das habe ich ja gerade schon gesagt, und dass wir eine Orientierung haben, auch gerade in dieser Informationsflut. Und da kommt auch dem Wissenschaftsjournalismus eine wichtige Rolle zu. Denn nicht nur wir als Organisation machen ja Wissenschaftskommunikation, sondern vor allem auch der Wissenschaftsjournalismus. Und der ist in Deutschland wirklich gut aufgestellt. Und selbst ja Redaktionen, kleinere Redaktionen, die keine eigene Wissenschaftsredaktion haben, können zum Beispiel auf das Science Media Center in Köln zurückgreifen, das ja wirklich auch die großen wissenschaftlichen Fragen vorsortiert, Studien erklärt, auch verschiedene Meinungen einholt. Also insofern, da sind wir im Wissenschaftsjournalismus in Deutschland sehr gut aufgestellt und brauchen auch einen guten Wissenschaftsjournalismus.
Nichtsdestotrotz bekommt ihr dafür ja nicht nur Lob, sondern wurdet auch schon gerade auch während der Corona-Zeit im öffentlichen Diskurs für so etwas kritisiert, so nach dem Motto, das sind vielleicht too much information, wird die Politik zu stark beeinflusst, weil jemand wie Drosten auf einmal so ein extremes Gehör hat, jeder seinen Podcast hört und damit natürlich auf einmal jeder denkt auch, er kann irgendwie mitreden und dadurch auch der Druck auf die Politik steigt. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wo du eure Kernaufgabe siehst. Aber wie begegnest du eigentlich solcher Kritik in der Kommunikation, wenn es heißt so, ja, ihr mischt euch damit aber zu sehr ein oder vielleicht überlastet ihr die Menschen auch mit Informationen? Also wenn du es so sehr genau auf den Punkt formulieren wolltest, was würdest du sagen, was ist wirklich eure Kernaufgabe? Wo fängt eure Aufgabe an? Wo hört sie aber dann auch auf?
Ja, ich glaube, man muss sehr stark unterscheiden. Wir können erklären, wir können die Fakten vermitteln, aber wir sind nicht diejenigen, die letztendlich politische Entscheidungen treffen. Und die Verantwortung können wir auch nicht nehmen, die wollen wir auch nicht übernehmen. Und dafür gibt es auch andere im System, dafür gibt es die Politik. Und das war auch in der Corona-Pandemie durchaus, hat das zu Missverständnissen geführt. Es gab einmal eine Bild-Headline, die hieß Die Lockdown-Macher. Da waren drei Forschende abgebildet, die halt zu Corona geforscht haben und Empfehlungen gegeben haben. So, und das ist aber auch wirklich, also das ist die Rolle der Wissenschaft, Empfehlungen zu geben anhand der Fakten, die wir haben, bestimmte Empfehlungen zu geben, was passiert, wenn wir dieses oder jenes machen aus wissenschaftlicher Sicht. Aber die Entscheidung muss letztendlich die Politik treffen und das muss man ganz klar trennen. Und deswegen hat diese Headline damals auch für viel Unruhe gesorgt. Es war, wie gesagt, erstmal inhaltlich falsch. Es hat aber auch dazu geführt, und das muss man ansprechen, dass die Personen, die dort abgebildet waren, auch wirklich bedroht wurden. Mhm. Aber letztendlich hat der Presserat gesagt, dass das eine zulässige Zuspitzung ist. Und das muss man dann scheinbar so hinnehmen. Aber wie gesagt, wir müssen sehr genau schauen, wo ist die Rolle, unsere Rolle im System und wo ist die Rolle der Politik. Letztendlich, wir können beraten und sind auch dazu verpflichtet, mit dem Wissen, das wir generieren, auf die Politik zuzugehen, damit die Politik dann aber auch die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Mhm. Ja, du hast es ja jetzt schon gesagt. Damals gab es schon quasi Bedrohungen oder Angriffe, haben inzwischen ja auch zugenommen. Das ist ja auch, denke ich, etwas, wo ihr mit umgehen müsst, als Helmholtz-Gemeinschaft, aber auch grundsätzlich, glaube ich, als Wissenschaftskörper, mal abstrakt formuliert. Du hattest es uns ja auch im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr da Maßnahmen gegen diese zunehmenden Anfeindungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gestartet habt. Und deswegen, was waren das denn oder was sind das denn ganz konkret für Maßnahmen?
Also vielleicht, da muss man erstmal wissen, es gibt eine noch relativ aktuelle Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass fast die Hälfte aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Anfeindungen erlebt hat.
So viel?
Ja, fast die Hälfte. Ich glaube, es waren 45%.
Über alle Disziplinen
genau,
hinweg?
Genau, das war auch wirklich überraschend. Also wirklich über alle Disziplinen hinweg. Und das geht los mit öffentlicher und unsachlicher Diskreditierung. Und das muss man auch nochmal abgrenzen. Also natürlich ist Kritik wichtig im Wissenschaftssystem. Und man muss sich gegenseitig kritisieren können. Man muss auch Studien kritisieren können. Aber unsachliche Kritik ist dann halt einfach schon der nächste, oder das ist dann der Schritt hin zur Anfeindung. Das geht aber weiter bis hin zu konkreten Gewaltandrohungen oder sogar Morddrohungen. Das sind dann natürlich eher seltenere Fälle, aber das gibt es auch. Und was auch schlimm ist, dass dann das Arbeitsumfeld oder sogar das private Umfeld teilweise mit reingezogen wird und da wird es dann wirklich düster. Vor dem Hintergrund wurde die Initiative SciComm Support gegründet. Das ist eine bundesweit agierende Beratungs- und Unterstützungsstelle für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Rahmen ihrer Arbeit Angriffen oder Hate Speech ausgesetzt sind. Die Initiative bietet Schulung an, aber auch Beratung an jedem Tag im Jahr, also auch an Wochenenden und an Feiertagen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dass man dann direkt zum Hörer greifen kann und sich auch beraten lassen kann. Und das geht bis hin zu juristischem Beistand. Und um mal ein Beispiel zu nennen, es gab eine Wissenschaftlerin, die auch ihren Case öffentlich gemacht hat. Das ist eine Soziologin, die die Interviews zu den Bauernprotesten, die vor ein, zwei Jahren hier in Berlin stattgefunden haben, die zu diesen Protesten Interviews gegeben hat und auch die Protestkultur eingeordnet hat. Und die wurde im Anschluss wirklich mit einer heftigen Kampagne konfrontiert und unter anderem auch mit Unterlassungsklagen. Und das macht halt was mit Menschen. Die können dann in dem Moment nicht mehr normal arbeiten. Und anders als SpitzenpolitikerInnen bekommen die dann ja auch nicht einfach mal Polizeischutz oder wirklich größeren Support, um sie dann abzuschirmen von solchen Anfeindungen. Und das heißt, also die können dann einfach nicht mehr die Aufgabe erfüllen, die wir als Gesellschaft geben. Und ich meine, was sagt das über uns als Gesellschaft aus, wenn wir diejenigen, die an Krebsmedikamenten, an Impfstoffen, an der Energiewende oder an anderen Dingen forschen, die wirklich in harter Arbeit über 20, 30 Jahre ununterbrochen an einem Problem arbeiten, wenn die angefeindet werden und wir die nicht schützen können. Deswegen ist diese Initiative total wichtig und ja, und wirkt auch sehr gut aus meiner Sicht.
Es gibt noch eine ganz andere Entwicklung, wenn man Richtung USA guckt. Dort werden durch die politische Haltung, die aktuell dort herrscht, Forschungsbudgets gekürzt, Forschungsstellen gestrichen, Forschende entlassen, Visa für Wissenschaftler nicht erneuert oder gar nicht gegeben. Das ist uns allen bekannt, was dahinter steht. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich mit extremer Sorge betrachten. Ja, wie beobachtest du diese Entwicklung, der ja direkt in diesem Fachbereich auch tätig ist und damit irgendwie noch stärker involviert ist? Was macht das mit dir?
Ja, gewissermaßen mit Fassungslosigkeit. Also Wissenschaft stand schon immer gewissermaßen unter einem Druck, aber dass wir jetzt Situationen haben, dass selbst in demokratischen Ländern Top-Universitäten und Forschungsinstitute so massiv angegriffen werden, das ist wirklich eine bedrohliche Entwicklung. Und die folgt ja auch einem Plan. Also wenn wir Zitate wie die Professoren und Universitäten sind unsere Feinde hören, dann zeigt es ja, dass da wirklich auch ein Plan hintersteckt. Und ihr habt es ja gerade schon angesprochen, das hat zur Folge, dass es Entlassungen gibt, Budgetkürzungen, dass Austausch und Kooperation verhindert werden. Und Wissenschaft lebt ja immer von Austausch und Kooperation. Und was besonders schlimm ist, es gibt eine Liste von Banned Words, also wirklich Begriffen, die nicht mehr in öffentlich geförderten Anträgen oder in Anträgen oder in öffentlich geförderten Projekten verwendet werden dürfen. Also wirklich Begriffe wie Klimawandel, Luftverschmutzung oder so. Und ich meine, wenn wir nicht mehr über die Begriffe sprechen können, dann können wir irgendwann auch nicht mehr die Forschung machen, die wir brauchen. Also es ist wirklich eine bedrohliche Entwicklung. Und wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, sehen wir, dass Wissenschaftsfreiheit hier stärker verankert ist als zum Beispiel in den USA, aber darauf dürfen wir uns auf gar keinen Fall ausruhen. Wir haben heute noch ein relativ hohes Vertrauen. Es gab jetzt gerade eine neue Studie, das sogenannte Wissenschaftsbarometer, das zum Ergebnis kommt, dass 54% der Befragten ein sehr hohes oder zumindest hohes Vertrauen in Wissenschaft haben. Aber wie gesagt, das ist auch eine Zahl, die lässt mich nicht ruhig schlafen. Also es ist zwar noch eine Mehrheit, aber wir sehen natürlich auch, dass das kippen kann. Und deswegen müssen wir, also wir dürfen uns auf gar keinen Fall auf die rechtlich verankerte Wissenschaftsfreiheit ausruhen, sondern wir müssen den Menschen wirklich gut erklären, warum wir Wissenschaft brauchen und wie auch jede und jeder von Wissenschaft, von den Ergebnissen, von Innovationen profitiert, wie es wirklich auch das eigene Leben besser macht, wenn wir an den Dingen forschen, die wir machen.
Ja. Weil ich glaube, das ist ja dann auch tatsächlich wiederum die Aufgabe der Kommunikation, eben dieses Vertrauen, und da kommst du ja dann auch wieder ins Spiel, ne? Oder wir in der professionellen Kommunikation grundsätzlich dieses Vertrauen nicht kleiner werden zu lassen, im Gegenteil eben nachhaltig zu festigen, ne? Und auszubauen.
Dann kommen wir jetzt wirklich nach diesem Ritt durch auch viele schwierige, aber sehr interessante Themen zum Ende. Ein harter Cut. Wir haben zum Schluss immer unsere Game Changer Frage. Wir würden gerne von dir wissen, ob es irgendetwas gibt, was für dich eine große Veränderung verursacht hat. Das kann irgendwie ein Tool sein, was dich in deinem Arbeitsalltag erleichtert. Das kann ein Erlebnis sein, Produkt, Menschen, Begegnung. Also irgendwas, wo du sagst, das hat entweder für dich beruflich oder insgesamt zu einer Veränderung geführt.
Ja, also ein Projekt, an das ich heute immer noch denke, das hat mich wirklich beeinflusst, weil ich sowas vorher noch nie gesehen hatte. Und zwar, das war die sogenannte Space Club Kitchen von Bernd Breiter. Bernd Breiter ist Musikproduzent und Macher des Festival World Club Dome in Frankfurt. Und der hatte die Idee, mit seinem Team ein synchrones Koch-Event für Millionen von Menschen auf die Beine zu stellen. Also das sollte dann das größte Clubmusik-Dinner der Menschheit werden. Und die Idee dahinter war, dass Musik und Kulinarik universale Sprachen sind. Und was hat das jetzt mit mir zu tun oder mit uns als Wissenschaft? Irgendwann kam dann die Idee, dass ja auch Wissenschaft eine weitere Universalsprache ist. Und so kamen wir in dieses Projekt hinein. Und die Idee war, dass die Menschen alle an einem globalen Tisch sitzen und Grenzen überwinden müssen. Und das sollte halt durch diese Symbole, Musik, Kulinarik und Wissenschaft kommuniziert werden. Und bei dem Event war zum Beispiel auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer dabei, der hat dran mitgewirkt. Und wir haben, also ich war damals noch am Alfred-Wegener-Institut, wir haben auch dieses eine Gericht, das an dem einen Tag von ganz vielen Menschen gekocht werden sollte, haben wir auch an den Forschungsstationen und auf dem Forschungseisbrecher gekocht und haben das auch filmisch begleitet und auch in Wissenschaftskommunikation eingebettet. Und ja, das Ganze gipfelte dann in einem Fest, in dem Festival, in dem Stadion in Frankfurt, wo Zehntausende Besucherinnen und Besucher da waren. Und wie gesagt, Matthias Maurer auf der Bühne. Und ja, das war aus meiner Sicht eine Wissenschaftskommunikation, die weit aus dem System Wissenschaft hinausgegangen ist. Also ich denke, dass die spannendsten Dinge wirklich an solchen Schnittstellen passieren. Und das war wirklich groß und visionär gedacht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass alle nach Hause gegangen sind und nur noch über Raumfahrt gesprochen haben. Das nicht. Aber ich denke schon, dass das vielleicht irgendwo einen Funken entfacht haben könnte. Und ich denke, also dieser Grundgedanke der universellen Sprache, der kam aus meiner Sicht wirklich in diesem Projekt super rüber. Und ich glaube, solche Projekte, solche visionären Projekte, die an den Schnittstellen zu anderen gesellschaftlichen Bereichen stattfinden. Davon brauchen wir in der Wissenschaftskommunikation noch viel mehr. Deswegen hat mich das damals echt beeindruckt.
Das war ja jetzt fast schon das perfekte Schlusswort, lieber Sebastian. Vielen herzlichen Dank für das spannende, sehr kurzweilige Gespräch. Ich glaube, du hast uns ganz schön vermitteln können, was Wissenschaftskommunikation ausmacht, vor welchen Herausforderungen sie steht und wie sie quasi eben tatsächlich, indem sie Visionen auch gibt, inspirieren kann uns tatsächlich und den so wichtigen Innovationen auch beitragen kann. Und was ich auch mitgenommen habe, wenn sie gut ist, transparent, faktenbasiert, dann schafft sie Vertrauen. Und das ist ja, glaube ich, auch eins der wichtigsten Aufgaben, die sie hat.
Absolut, absolut.
Ganz herzlichen Dank. War ein spannendes Gespräch.
Danke nochmal für die Einladung.
Danke auch von mir. Tschüss.
Tschüss.